Vielen Dank für diese schönen Lieder. Bräuchte man eigentlich fast gar nicht mehr predigen. Aber ich habe mal die Arbeit gemacht und dann möchte ich das, was mir Gott gegeben hat, an Gedanken an euch weitergeben. Mr. Peaks war vorhin am Wiesensee und als ich dieses kleine Filmchen gesehen habe, ist mir eine Begebenheit aus meiner Kindheit eingefallen. Ich war so 10 Jahre alt, vielleicht 11 oder 12. Da war damals noch nicht ein Bestandteil der 7 Weltmeere. Da war der Wiesensee noch eine richtige Wiese. Und immer im Herbst, so ab Oktober, war diese Wiese überflutet, weil der Grundwasserspiegel, der war relativ hoch. Und ich kann mich da an ein kleines Abenteuer erinnern, was wir als Jungs dort gemacht haben. Auf dieser Wiese waren normalerweise Kühe, die waren dort auf der Weide. Und die Kühe haben ja Durst und der Bauer hat, um die Kühe dort zu tränken, eine alte Badewanne aufgestellt. Und diese Badewanne, die hat uns natürlich sehr verlockt, als die Wiese überschwemmt war, den Abfluss der Badewanne zu verstopfen und dann mit der Badewanne in See zu stechen. Das ist mir so richtig spontan gekommen, die Geschichte aus meiner Kindheit, Mr. Peaks am Wiesensee. Ja? Aber vielleicht ist so ein See und der Schatz, den der Jammerlappen da gefunden hat auf dem Grund des Sees, etwas, was später auch noch in unserer Predigt vorkommt. Wir wollen heute einen kurzen Abschnitt aus dem Buch des Propheten Micha anschauen. Du hast ja schon gesagt, Rolf, vorhin Micha, das heißt Michael, Michael, das heißt, wo ist solch ein Gott? Sinnigerweise hat er den Namen der Textstelle, die wir heute Morgen betrachten wollen. Dieser Micha lebte zur Zeiten der Könige Jotham, Ahas und Hiskia in Juda. Seine Zeitgenossen waren die Propheten Jesaja, Amos und Hosea. Also er hat in einer ganz illustren Gesellschaft gelebt. Sein Buch ist relativ kurz. Es umfasst eine Reihe von Gerichtsprophetien über Juda und Israel. Es enthält einen Blick auf das zukünftige Heil. Es enthält eine uns allen bekannte Prophezeiung für die kleine Stadt Bethlehem. Denn dort soll der Messias, denn dort soll Jesus geboren werden. Und im letzten Abschnitt zeigt er auf, was Gott von seinem Volk erwartet und wohin die Sünden, die das Volk begeht, es führen werden. Ein roter Faden, der sich durch dieses ganze Buch des Propheten Micha zieht, ist die Gnade Gottes, die er seinem Volk, seiner Schöpfung und uns erweist. Und die letzten Verse, die wir heute Morgen betrachten wollen, Micha 7, die Verse 18 bis 20, die zählen zu meinen Lieblingsversen. Muss ich ganz ehrlich sagen, immer wenn ich diese Verse lese, geht mir das Herz auf. Und diese Verse sind auch heute die Perikopen, das heißt also, das ist der Vorschlag, über was man heute predigen könnte. Ich musste also gar nicht lange suchen, was denn schön wäre für mich, sondern das hat es mir praktisch so gegeben. Und ich möchte diese wunderschönen Worte, diese wunderschönen Verse uns vorlesen. Ich finde, da ist so eine Poesie und eine solche dichterische Kraft drin. Micha 7, die Verse 18 bis 20. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils? Der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Jahwe, der einzigartige Gott. Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Und das in einer Zeit, in der Götzendienst und das Anbeten anderer Götter in Israel und Juda an der Tagesordnung waren. Und auch die Könige von Israel und Juda selbst beteten andere Götter und Götzen an. Und da stellt Micha diese Frage, eine wichtige, aber auch rhetorische Frage. Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Aus dem Gesetz wussten die Israeliten wohl um die Einzigartigkeit des lebendigen Gottes. Und sie wussten auch, welchen Absolutheitsanspruch dieser Gott hatte. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das war eigentlich das eherne Grundgesetz, mit dem Gott sein Volk in die Pflicht nahm. Und das wurde von den Eltern zu den Kindern bis zu den Kindeskindern weitergegeben. Und es war unheimlich wichtig, diese Verse auswendig zu wissen und sie sich auch immer wieder vorzusagen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dennoch entstanden in Israel immer wieder Kulte und Altäre für andere Götter. Wenn man seiner Fantasie ein klein wenig Raum gibt, das sind Parallelen zu heute nicht abwegig. Auch wir ersetzen Gott durch viele andere Dinge oder auch durch Menschen, an denen unser Herz hängt und denen wir nachstreben. Dabei ist vieles, was heute erstrebenswert ist, morgen schon wieder ein alter Hut und total out. Unsere schnelllebige Zeit, die bringt Götter, Ideen, Strömungen hervor und ein paar Wochen später sind sie schon wieder vergessen. Die Schlagzahl neuer Hypertrends wird immer höher und oft ist ein vertiefendes Bewerten gar nicht möglich. Dabei ist es für uns Christen von elementarer Wichtigkeit, dass wir uns der Einzigartigkeit unseres Gottes bewusst sind. Der Gott, zu dem wir aufschauen und den wir anbeten, ist damals wie auch heute einzigartig und ohne Alternative. Besonders gefährlich ist es, wenn wir uns Gottesbilder stricken, die zwar im Kern Gott gleichen, aber in vielen Aspekten unseren momentanen Absichten entsprechen, die unseren momentanen Meinungen angepasst sind. Es geht dabei nicht nur um die Person Gottes, den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern vor allem um das Evangelium, sein Wort und seinen Heilsplan für uns Menschen. Wir können den dreieinigen Gott nicht von dem trennen, was er mit uns vorhat und was er für uns bereit hat. Und ich kenne viele Menschen, wenn ich mit ihnen über Gott, über den Glauben rede, diskutiere, dann ist oftmals gar keine Frage, ich glaube an einen Gott. Ich glaube an einen Schöpfer, ich glaube an jemanden, der irgendwo über allem ist und der schaltet und waltet. Aber wenn man in das Tiefe geht, wenn man fragt, ja, wie ist es mit deiner Beziehung zu diesem Gott? Wie stehst du zu diesem Gott? Weißt du, was Sünde ist? Hast du mit Gott schon einmal über Sünde gesprochen? Dann merkt man ganz schnell, wie viele bereit sind, diesen Dingen, die unangenehm sein können, aus dem Weg zu gehen und sich ein eigenes Gottesbild zu machen. Wenn du ein Zeugnis für Gott sein willst, wenn du den Menschen Alternativen aufzeigen willst für ihr Leben, dann muss dein Gott einzigartig sein. Dann darf dein Gott nicht austauschbar sein, dann darf dein Gott nicht einer von vielen sein, dann musst du mit Autorität auftreten, dann musst du davon überzeugt sein, dass dein Gott wirklich der einzige Weg ist, um zum Leben zu kommen. Das Evangelium vom auferstandenen Jesus Christus, seinem Sieg über die Sünde und die Rechtfertigung durch Gottes Gnade, ist kompromisslos. Es gibt keinen anderen Weg. Unser Text zeigt uns drei Punkte, die uns erkennen lassen, warum Gott einzigartig ist. Der erste Punkt, Gott ist einzigartig, weil er vergibt. Wo ist ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil? Welch ein Gegensatz zu den opferfordernden Göttern der Zeit, in der Micha gelebt hat. Ohne ein Anrecht darauf zu haben, wird die Schuld erlassen und die Sünde vergeben. Es wird kein Opfer gefordert, keine Strafe, und auch kein Opfer und keine Strafe kann die Sünde aus der Welt schaffen. Und keiner von uns ist in der Lage, ohne Schuld und ohne Sünde zu leben. Keine Religion, zumindest die, die ich kenne, baut auf das Prinzip von Gnade und Vergebung. Immer ist eine Leistung, ein Opfer oder ein bestimmtes Verhalten nötig. Wenn du Rechtfertigung erlangen willst, musst du etwas dafür tun. Natürlich akzeptiert auch dieser einzigartige Gott, Jahwe, die Sünde nicht. Für Gott ist die Sünde ein Gräuel. Und Gott und die Sünde zusammen, das geht nicht. Gott und Sünde, das ist ein No-Go. Gott ist zornig über die Sünde, aber er hält an seinem Zorn nicht ewig fest. Dies ist aber kein Freibrief. Du kannst nicht sündigen, du kannst nicht Schuld anhäufen, frei nach dem Motto, es wird schon alles gut werden. Gott erlässt die Schuld, er vergibt die Sünden, aber nicht allen. Denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil. Wie ist das zu verstehen? Sein Erbteil, das ist nach der herrschenden Auslegung sein Volk, das Volk Israel, das ist das Erbteil Gottes. Und wenn Micha hier von denen spricht, die übrig geblieben sind, bedeutet das im Umkehrschluss, dass viele sich von Gott abgewendet haben. Und es bedeutet auch, dass Gott zwar gnädig ist, diese Gnade aber an Treue gebunden ist. Es gilt, Gott in schwierigen Zeiten die Treue zu halten. Du kannst nicht darauf hoffen, dass alles irgendwann einmal gut gehen wird. Nun könnten einige denken, dass Micha hier nur für Israel gesprochen hat. Aber ist es nicht so, dass viele prophetische Worte neben ihrer Bedeutung für die Zeit, in der sie gesprochen wurden, einen Blick auf den zukünftigen Heilsplan Gottes werfen? Wenn ursprünglich Israel das Volk Gottes, sein Erbteil war, öffnet uns Römer 8 einen ganz neuen Blick. Wir können dort lesen, Römer 8, die Verse 16 und 17, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder und Miterben Christi sind. Wir werden vor Gott gerechtfertigt, weil Jesus uns diesen Weg zum Vater, zu Gott geebnet hat, weil wir mit in diese enge Beziehung, in diese enge Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk hineingenommen wurden. Es ist ein schönes Bild, das uns Micha hier aufzeigt. Er schreibt, Gott wird die Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Der Wiesensee ist ja nur mal 30 Meter tief. Ne? Ich habe nachrecherchiert, die tiefste Stelle, die jetzt bekannt ist, der Meere, ist im Marianengraben, das sind fast 11.000 Meter. Und ich habe mir vorgestellt, die hatten ja damals überhaupt keine Ahnung zur Zeit in Micha, dass das Meer 11.000 Meter tief ist. Die hatten überhaupt keine Ahnung, wo das ist. Die hatten ja ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Vorstellung von der Welt. Aber sie wussten, da unten, da ist es irgendwo dunkel, da ist es schwarz und da kommt niemand hin. Sie hätten da auch schreiben können, er hat unsere Sünde auf den Berg Ararat gebracht oder auf den Berg Sinai oder auf den Berg Horeb. Aber da hätte man die Sünde noch gesehen. Sie wäre zwar auch weit weg gewesen, aber sie wäre trotz allem irgendwie sichtbar gewesen. Aber in die Tiefen des Meeres, wo kein Mensch Zugang hat, dorthin wird er unsere Sünden werfen. Er wird die Schuld unter die Füße treten. Da habe ich ein sehr schönes Bild gefunden. Wir haben vor 2 Wochen uns einen neuen Rasenmäher kaufen müssen. Der alte hat seinen Geist aufgegeben, Rasenmäher gekauft. Es war der in einem riesigen Karton drin. Was machst du mit so einem großen Karton? Der passt nicht in den Mülleimer rein. Gute Idee, du machst den Karton kleiner. Und wie machst du das? Du faltest ihn einmal zusammen, dann stellst du dich mit den Füßen drauf und trittst auf dem Karton rum, bis er ganz platt und flach ist. Und so wird es Gott mit unserer Schuld machen. Er wird unsere Schuld so unter seine Füße treten, wie wir mit einem alten Karton umgehen können, wenn er uns zu groß ist und wenn wir den nicht mehr brauchen. Die Sünden in die Tiefen des Meeres und die Schuld unter seine Füße. Und Gott hat große Füße, das kann ich euch versprechen. Gott ist einzigartig, weil er barmherzig ist. Barmherzigkeit, ich lese erst nochmal den Text. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen. Barmherzigkeit, auf Lateinisch Misericordia, bedeutet ein Herz für die Elenden und für die Armen zu haben. Dies drückt sich immer in einer tätigen Hilfe aus. Also Barmherzigkeit bedeutet immer, ich muss etwas tun, um diese Not zu lindern und um diese Not wegzunehmen. Das ist deutlich mehr und etwas ganz anderes wie Mitleid. Wenn du Mitleid hast, dann empfindest du etwas, dann hast du ein Gefühl, das ist durchaus positiv und sehr gut. Aber Mitleid ist auf der Gefühlsebene und Barmherzigkeit ist immer etwas Aktives, wo man etwas tun muss. Und wenn Gott barmherzig ist, dann hat er mit uns auf der einen Seite zwar Mitleid, aber es bleibt nicht beim Mitleid, sondern er setzt alles daran, er tut alles, um unsere Sünde, um unsere Schuld wegzunehmen. Im Gegensatz zu den Göttern und Kulten im Umfeld Israels ist Gott barmherzig. Gibt es einen krasseren Gegensatz als Baal und Moloch, die Kinderopfer fordern, und auf der anderen Seite Jahwe, der es liebt, barmherzig zu sein, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen. Und wie sieht das Erbarmen Gottes aus? Das Erbarmen Gottes sieht so aus, dass er sich selbst als seinen Sohn, als Jesus Christus in die Welt geschickt hat. Er hat ihn für unsere Sünden sterben lassen, weil dies der einzige Weg war, überhaupt der einzige Weg, um die Sünde zu überwinden und uns vor Gott gerecht werden zu lassen. Wenn man heutzutage über Barmherzigkeit spricht, dann ist das eher etwas für Loser, dann ist es etwas für Gutmenschen, hat also nicht so einen hohen Stellenwert wie manch andere Dinge. Die Götter unserer heutigen Zeit sind eher gegenteilig als barmherzig. Geld, Gesellschaft, soziale Medien, Macht und Idole, die zeichnen sich eher durch Kälte und durch Unbarmherzigkeit aus. Wenn ich mir vorstelle, dass man mittlerweile Gesetze erstellen muss, die den sozialen Medien verbietet, Hassbotschaften weiterzugeben, das ist doch ein bezeichnendes Bild, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt hat. Gott ist einzigartig, weil er treu ist. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Was nützen die schönsten Verheißungen und Zusagen, wenn sie nicht eingehalten werden? Dann sind es keine Versprechungen, keine Zusagen, dann sind es leere Versprechungen. 10 Euro für jedes nicht gehaltene Versprechen und ich wäre der reichste Mann der Welt. Gott ist anders. Seine Treue ist unverbrüchlich. Wenn man die Geschichte seines Volkes über die Jahrtausende hinweg betrachtet, zeigt sich, wie er zu seinen Zusagen steht. Weit über den zeitlichen Horizont der Propheten hinaus steht er zu seinem Volk. Und auch wir, seine Kinder, dürfen immer wieder erfahren, wie er seinen Heilsplan erfüllt. Wenn du als Christ mit offenen Augen, mit einem offenen Geist durchs Leben gehst, wirst du ihn immer wieder erfahren. Du wirst immer wieder merken, wie er dir Schuld vergibt, wie er dich befreit und wie er dich auf einen ganz neuen Boden, auf eine ganz neue Sicherheit stellt. Ein Vers aus 1. Korinther 9. Ja, Gott, der euch dazu berufen hat, mit seinem Sohn verbunden zu sein, mit unserem Herrn Jesus Christus, ist wirklich treu. Gott vergibt, er ist barmherzig und treu. Es lohnt sich, zu diesem Gott zu gehören und auch diesem Gott treu zu sein. Wenn du Gottes Vergebung, wenn du seine Gnade, seine Barmherzigkeit erfahren willst, dann musst du nur Ja zu ihm sagen. Aber das nicht als ein oberflächliches Lippenbekenntnis, sondern du musst in deinem Herzen treu zu ihm stehen. Diese 3 Verse am Ende des Buches Micha, die schlagen ein wenig aus der Reihe. Wenn man den Propheten Micha liest, dann ist es voll von Gericht. Und das Gericht, was er über Teile von Israel ausspricht, das ist endgültig. Das ist wirklich sehr hart und es liest sich manchmal gar nicht so einfach. Und dann endet er sein Buch mit diesen 3 Versen. Er gibt uns einen wunderschönen Ausblick, dass bei all dem, was eigentlich sein müsste, Tod als Folge der Sünde, Gottesferne, dass trotz all dem, was normalerweise sein müsste, Gott treu und barmherzig ist. Warum? Weil er liebt es, barmherzig und gnädig zu sein. Gibt es einen einzigartigeren, einen besseren Gott, wie einer, der aus Liebe barmherzig und gnädig ist? Es sind natürlich viele Ausleger, die sagen, diese letzten 3 Verse, die sind nicht von Micha. Das ist ja ganz normal, wenn etwas nicht so richtig zusammenpasst, dann versucht man das auseinander zu dividieren. Aber das ist gar nicht die Frage. Ich stelle mir nicht die Frage, hat Micha wirklich diese 3 Verse geschrieben oder hat die jemand anders später als Ergänzung dazu gebracht? Für mich ist es von Gott gewirkt und für mich sind diese 3 Verse eine ideale Ergänzung zu dem, was Micha vorher sagte, zu dem Gericht, als Ergänzung die unendliche, die einzigartige Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Ich habe im Internet ein wunderschönes Bild gefunden. Das möchte ich euch zum Schluss zeigen. Das ist ein See oder ein Meer und da ist ein Schild drin, da steht No Fishing. Corrie ten Boom hat natürlich dieses Beispiel auch einmal aufgegriffen von den Sünden, die an der tiefsten Stelle des Meeres von Gott geworfen wurden. Und sie sagt noch viel mehr, Gott hat da ein Schild aufgestellt. da darfst du nicht angeln. Da ist Angeln und Fischen verboten. Weil wenn Gott etwas wegwirft, wenn Gott etwas aus unserem Leben wegnimmt, dann ist es weg. Und mit dieser Zusage, mit dieser Gewissheit, dass Gott deine Sünden wegnimmt, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm treu bist, mit dieser Zusage, alles, was zwischen dir und Gott steht, das ist weg, möchte ich euch in dieser Woche gehen lassen. Bei all dem, was um uns herum passiert, bei all den Veränderungen, es gibt einen Fels in der Brandung, es gibt etwas, was unveränderlich, unverrückbar ist, das ist die Liebe, die Barmherzigkeit und die Treue Gottes. Amen.